Man kann da geradezu von einer Art Demokratisierung sprechen. Und ich halte das sogar für eine der traditionsgeschichtlichen Wurzeln des Gedankens der allgemeinen Menschenwürde.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir bewegen uns in dieser Folge weiter durch die Geschichte des Denkens und zwar mit Hilfe einer aktuellen Veröffentlichung. Wir haben hier ja in der letzten Folge schon über die Geschichte des antiken Israels gesprochen. Wir haben schon über Mesopotamien ja auch geredet und über Ägypten. Und deren Geschichten hängen ja zusammen. Das haben wir ja in der letzten Woche erfahren. Und das hat natürlich auch was mit der Geschichte des Judentums zu tun. Und heute wollen wir mal ein bisschen über die Anfänge des jüdischen Glaubens sprechen, und zwar anhand von Texten, von denen ihr alle schon mal gehört habt. Vielleicht kennt ihr sogar ein paar von ihnen auswendig, vielleicht habt ihr schon mal welche gebetet. Es geht um die Psalmen, denn das Buch der Psalmen ist ja sowohl für Jüdinnen und Juden als auch für Christinnen und Christen quasi das Gebetsbuch schlechthin. Und diese Texte sind aber viel älter, als man auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Und genau damit beschäftigen sich Christoph Levin und Reinhard Müller in ihrem Buch Die Psalmen in ihrer Urgestalt, das vor kurzem bei CH Beck erschienen ist. Und mit Reinhard Müller spreche ich jetzt darüber. Schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sie sind Professor für Theologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Ihr Forschungsschwerpunkt ist unter anderem alttestamentliche Text- und Literaturgeschichte. Die erste Frage ist hier immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum Theologie?
Ich habe Theologie studiert, zunächst mit dem Berufsziel, Pfarrer zu werden. Ich komme aus Bayern, gehöre der Bayerischen Landeskirche an und hatte zunächst also den Berufswunsch, als Pfarrer in dieser Kirche zu arbeiten. Und da ist die Voraussetzung für diesen Beruf das Studium der Theologie. Das habe ich dann an verschiedenen Orten durchgeführt, unter anderem an der Universität Göttingen, wo ich meine Liebe zum Alten Testament im Grunde entdeckt habe und mich schon im Studium dann relativ intensiv mit diesem Buch befasst habe.
Wie kam dieses Interesse dafür? Was hat Sie damals schon so daran fasziniert?
Ja, also es sind im Grunde zwei Dinge. Das eine ist, dass mir das Alte Testament immer schon irgendwie ein Buch war, das viele Aspekte enthält, die mich irgendwie interessiert und fasziniert haben, ne? Also ein Punkt ist vor allem die Berührung des Alten Testaments mit den alten Kulturen, vor allem Mesopotamiens, also Stichwort Babylon, Stichwort Ninive, ne? Das alte Assyrien, das Reich der Babylonier und auf der anderen Seite auch die Bezüge zu Ägypten. Ich habe mich in der Schule immer schon auch für Archäologie interessiert, für die großen archäologischen Entdeckungen, sowohl in Ägypten als auch in Mesopotamien, also an Euphrat und Tigris. Und in diesem Zusammenhang war also das Alte Testament für mich immer schon so ein Buch, das sich irgendwie mit diesen alten Kulturen berührt und sich dann doch auf eine bestimmte Weise auch wieder davon unterscheidet. Ja, und zum Zweiten war es für mich eine persönliche Begegnung. Das war die Begegnung mit meinem akademischen Lehrer Christoph Levin, mit dem ich jetzt gemeinsam dieses Buch ja auch geschrieben habe. Den habe ich in Göttingen als Student kennengelernt und saß da in seinen Veranstaltungen, also in der Vorlesung und im Seminar. Und die Art und Weise, wie Christoph Levin das Alte Testament liest, wie er es untersucht, hat mich von Anfang an gefesselt.
Was ist denn das Alte Testament genau? Also Sie sagen das jetzt so, das berührt die Kulturen Mesopotamiens auch, das berührt auch die ägyptische Kultur. Was kann man dazu sagen? Wann ist das eigentlich entstanden? Das ist ja wahrscheinlich ein sehr komplexer Prozess gewesen.
In der Tat, also man kann grob davon ausgehen, dass das Alte Testament in einem Zeitraum von, ich würde sagen, 800 Jahren, ungefähr 800 Jahren entstanden ist. Also die ältesten Texte sind vielleicht so um das Jahr 1000 vor Christus entstanden, die jüngsten Texte 200 vor Christus oder vielleicht etwas später. Ne? Also wir haben einen sehr langgestreckten Entstehungsprozess und von daher kann man von vornherein davon ausgehen, dass viele verschiedene Hände an diesem Buch mitgewirkt haben, ne? Und dass auch die einzelnen Schriften, die wir im Alten Testament finden, ne, eigentlich ist ja das Alte Testament eine Schriftensammlung, dass diese Schriften ebenfalls über lange Zeiträume hinweg entstanden sind. Also sie sind nicht einfach von einem Schriftsteller geschrieben und veröffentlicht worden, sondern es sind Bücher, die über viele, viele Jahrzehnte und in vielen Fällen doch wahrscheinlich Jahrhunderte entstanden sind. Und am meisten gilt das tatsächlich für die Psalmen.
Genau, das ist der Fokus Ihres Buches. Warum haben Sie den ausgewählt? Was hat Sie daran so interessiert?
Ja, die Psalmen haben mich ebenfalls schon bald gefesselt. Man findet in den Psalmen Texte, die sehr alt sind, die zu den ältesten Texten des Alten Testaments gehören. Man findet in den Psalmen aber auch Texte im Grunde aus allen weiteren Epochen der israelitisch-jüdischen Religionsgeschichte, ne? Bis hin zu der hellenistischen Zeit, also bis zum dritten und wahrscheinlich auch zumindest zum frühen zweiten Jahrhundert vor Christus. Ne? Das heißt, wir haben also in den Psalmen, die wir in unserer Bibel lesen, 150 an der Zahl, alte Texte, sehr alte Texte, neben Texten, die viel, viel jünger sind. Und man kann jetzt etwas vereinfacht sagen, dass die Psalmen einen Querschnitt bilden durch die gesamte Geschichte der alttestamentlichen Literatur.
Interessant, weil dieses Zusammengestellte dieser Texte, dass man wie so Sedimentschichten hat und rausfinden kann, die eine Stelle kommt wahrscheinlich aus der Zeit, die andere ist noch viel älter. Das ist interessant, dass diese Antwort auf die Frage, was ist eigentlich der Text, mir hier öfter begegnet. Also wenn wir über das Gilgamesch-Epos sprechen, wenn wir eine Folge zu Homers Odyssee machen oder sowas, wir haben ganz oft diesen Charakter des Zusammengetragenen. Wann, vielleicht muss man mal so anfangen, was ist denn der früheste Punkt? Also wann, es geht ja um das Judentum, es geht um Israel, was ist das für eine Zeit, für eine Kultur, für eine Gesellschaft, in der diese frühesten Texte, vielleicht die frühesten Schichten der Psalmen entstehen?
Ich rede hier gern von dem altorientalischen Israel. Israel ist historisch greifbar mit einer kleinen Ausnahme, die allerdings sich im Ganzen dann schwer erklären lässt. Israel ist ins Licht der Geschichte getreten als ein Königreich in der sogenannten frühen Eisenzeit. Da sprechen wir vom 9. Jahrhundert vor Christus. Dieses Königreich hatte die Hauptstadt oder den Regierungssitz Samaria. Das liegt auf dem zentralpalästinischen Bergland, also dem heutigen Westjordanland, so ungefähr in der Mitte, ne? Und da ist auf einem Berggipfel die Stadt Samaria erbaut worden. Und über dieses Königreich oder Königtum, das den Namen Israel hatte, haben wir die ältesten inschriftlichen Zeugnisse und dann eben auch eine ganze Reihe von biblischen Texten, die über dieses Königreich erzählen. Ja. Die kleine Ausnahme, von der ich vorhin sprach, ist, es gibt noch einen weiteren Text, der den Namen Israel bezeugt, am Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus. Das ist ein ägyptischer Text, eine kurze Erwähnung in einer Siegesseele des Pharao Merenptah. Das war der Sohn und Nachfolger Ramses II., also dieses relativ bekannten und berühmten Pharaos. Und im Rahmen dieser Siegesstele kommt an einer Stelle auch der Name Israel vor. Da behauptet dieser Pharao Merenptah, er habe eine Bevölkerung namens Israel besiegt. Und das scheint irgendwie zur Vorgeschichte dieses späteren eisenzeitlichen Königreiches zu gehören. Ne? Da fehlt uns allerdings dann doch der Kontext, um diese Inschrift genauer zu verstehen und genauer zu verstehen, was das für eine Art von Israel in dieser Zeit gewesen ist.
Also das ist eine Fremdbeschreibung und wir haben aber auch dann Texte aus dem frühen Israel.
Wir haben Texte aus dem frühen Israel. Wie gesagt, einige Texte des Alten Testaments gehen historisch sehr, sehr deutlich auf diese Zeit zurück. Es sind vor allem Annalen, die über die Könige berichten, ne, und die also so bestimmte Eckdaten der jeweiligen Könige in einer summarischen Form präsentieren. Daneben haben wir aber auch einzelne Erzählungen über das Königreich Israel, über die politischen Vorgänge. Ein wichtiger Text ist da zum Beispiel die Erzählung über den Militärputsch eines Generals namens Jehu gegen den regierenden König in Samaria. Und das ist eine literarisch höchst anspruchsvolle und sehr eindrucksvolle Erzählung in 2. Könige 9 und 10, die sicherlich auch später in mancherlei Hinsicht bearbeitet wurde, die aber im Kern höchstwahrscheinlich von diesem Königshof in Samaria stammt und die uns insofern einen relativ unmittelbaren Eindruck gibt über das Milieu des Königshofes, also insofern auch ein Spiegel ist für die ja geistigen Verhältnisse, die damals in dem Königreich Israel geherrscht haben.
Wie kann man diese Gesellschaft noch stärker beschreiben? Wahrscheinlich ist der Blick auf die Art verstellt, dass hauptsächlich am Königshof Angestellte diese Texte geschrieben haben oder Texte für die Könige geschrieben worden sind.
Richtig, ne? Also das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der sich in der neueren kritischen, historisch-kritischen Forschung immer deutlicher zeigt, dass die Texte des Alten Testaments und hier eben vor allem die ältesten Texte sehr deutlich dieses höfische Gepräge haben. Also sie zeigen, dass sie aus einem höfischen Milieu stammen. Sie sind durch bestimmte Sprachkonventionen geprägt, die sich aus dem höfischen Kontext erklären lassen, die dann übrigens auch mancherlei Parallelen haben zu den Literaturen aus den altorientalischen Nachbarkulturen. Ne? Das hilft uns dann wiederum sozusagen dieses höfische Milieu genauer zu fassen. Ne? Jetzt ist natürlich so, die Geschichte des frühen Israel ist insofern eine relativ komplexe Angelegenheit, weil sie sich verbindet mit einem kulturellen Umbruch von der sogenannten späten Bronzezeit hin zur frühen Eisenzeit. Ja, wir haben in der späten Bronzezeit, das ist das, sagen wir jetzt grob, das 15., 14., 13. Jahrhundert vor Christus, eine Prägung von Syrien und Palästina durch kleine Königtümer, vor allem in der Form von Stadtkönigtümern. Ja, also wir haben Stadtstaaten, die sehr hierarchisch geprägt waren, ne, die auf eine bestimmte Weise in ein internationales Handelssystem eingebunden waren und die eben auch in Palästina, genauso auch wie im nördlichen Syrien, die Kultur in hohem Maße geprägt haben. Ein wichtiges Beispiel dafür ist das Stadtkönigtum Ugarit in der späten Bronzezeit, also dass er an der nordsyrischen Mittelmeerküste gelegen war, also so sagen wir 800 Kilometer Luftlinie nördlich von Jerusalem. Und auch in Palästina selber gab es ähnliche Stadtkönigtümer, Also sehr bedeutend war in dieser Zeit eine Stadt namens Hazor, die im Alten Testament auch erwähnt wird, dort allerdings eher so am Rande. Dieses Stadtkönigtum von Hazor, das ist sehr, sehr intensiv ausgegraben worden und da weiß man, dass das ein sehr, sehr bedeutendes Königtum war. Und dann kam es eben am Ende der späten Bronzezeit zu einem Niedergang dieser Stadtstaatenkultur. Die Stadtkönigtümer sind nach und nach untergegangen aus sehr komplexen Gründen. Das kann ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht erläutern. Und es bildet sich dann in der darauffolgenden Epoche der frühen Eisenzeit eine völlig neue Kulturform, die man archäologisch zunächst nachgewiesen hat. Das sind Dörfer. Das ist eine Dorfkultur, die im zentralpalästinischen Bergland etwa nachzuweisen ist. Und das Königreich Israel, was dann etwas später inmitten dieses Gebiets entsteht, ist sozusagen als eine Staatsform entstanden, die sich inmitten dieser oder vor dem Hintergrund dieser früheisenzeitlichen Dorfkultur entwickelt hat. Ne? Und jetzt ist es so, dass wir sehr deutlich dann sehen können, dass das Königreich Samaria getragen wurde von einer, wir könnten sagen, Klasse von Rittern. Also es handelt sich da um ein bestimmtes soziologisches Phänomen im Zusammenhang mit dem Streitwagen. Also die frühen Könige Israels waren sozusagen Streitwagenkämpfer, die offenbar also durch eine spezialisierte Benutzung dieses Streitwagens in der Lage waren, politische Macht zu generieren und ein neues Staatsgebilde aufzubauen. Wie gesagt, auf dem Hintergrund dieser früheisenzeitlichen Dorfkultur, dann aber eben auch mit einer sehr starken, ja, hierarchisch gestaffelten Gesellschaft mit der Spitze des Königshofes in Samaria.
Und wie spielt dann da der religiöse Aspekt mit rein? Also das Judentum als die erste quasi große monotheistische Religion, das ist ja nicht von Anfang an so, sondern das entwickelt sich erst.
Ganz genau. Also zunächst mal kann man in dieser Zeit ja noch gar nicht von einem Judentum sprechen, sondern historisch nochmal betont, das, was wir historisch greifen können, ist ein Königreich, ein Königtum der frühen Eisenzeit mit mancherlei Analogien in der Nachbarschaft, ja, also es gab dann auch ähnliche Königtümer etwa im Ostjordanland. Dann ein wichtiges weiteres Königtum war das Königtum von Damaskus und weitere Königtümer im nördlicheren Syrien, die alle ganz ähnlich strukturiert waren, ne? Alle sozusagen Flächenstaaten mit einer Hauptstadt und dort einer sozusagen relativ hierarchisch gestaffelten Gesellschaft, oft dann getragen von so einer Militärkaste, einer Art Rittertum, die dieses Königtum geleitet hat. In dieser Zeit können wir sicherlich noch nicht von sowas wie Monotheismus reden, ne? Sondern was wir auch für das frühe Israel annehmen können, ist, dass es hier durchaus mehrere Gottheiten gab, die man in diesem Königreich verehrt hat, wobei die Gottheit namens Yahweh von der damals herrschenden Dynastie, den Omriden, offenbar zu dem Hauptgott des Königtums gemacht wurde. Oder man könnte vielleicht auch sagen, zu einer Art Schutzgottheit oder ja, göttlichen Patron, der dieses Königtum sozusagen schützt, der für es da ist, der in diesem Königtum verehrt wird.
Hi, hier ist kurz Christian aus dem Schnitt. meine weiteren Redebeiträge in diesem Gespräch werden jetzt ein bisschen schlechter klingen, weil was mit meiner Aufnahme irgendwie kaputt war. Also da war dann der Rest meiner Spur kaputt und da waren dann so komische Loops drin und es klang ganz komisch. Deswegen hört ihr hier meine Fragen aus der Backup-Spur, die nicht ganz so gut klingen.
Und der baut diese Vormachtstellung dann irgendwann aus, also, oder beziehungsweise das machen natürlich die Menschen, aber die anderen Götter, Göttinnen schwinden dann in ihrer Bedeutung?
Ja, also dieser Prozess steht uns nicht in allen Aspekten bislang klar und eindeutig vor Augen. Zunächst mal ist es so, dass es in den eisenzeitlichen Königreichen Israel und dann auch im benachbarten Juda, also das ist das im Süden benachbarte kleinere Königreich mit der Hauptstadt Jerusalem, dass es da jeweils eben diesen Gott Yahweh sozusagen als Hauptgott und als Dynastiegott, als Gott des Königreiches gegeben hat. Man stellt dann fest, dass es in diesen Königreichen so eine Art ja organische Monolatrie gegeben hat, ne? Also die Tendenz, dass also in vielen Texten fast ausschließlich über diesen Gott gesprochen wird und andere Götter entweder gar nicht oder nur so summarisch und am Rand erwähnt werden, ne? Das kann man zunächst mal als Monolatrie bezeichnen, also als Verehrung eines Gottes. Wobei wir da auch vorsichtig sein müssen, weil wir durch die Texte höchstwahrscheinlich nur einen sehr eingeschränkten Blick auf die damalige Realität haben. Wir haben im Alten Testament also mancherlei Anspielungen und Indizien, die auf andere Götter verweisen, etwa jetzt im Bereich der ländlichen Bevölkerung, also im Kontext der Landwirtschaft, wo also bestimmte Gottheiten, die wir inschriftlich aus anderen Kulturen kennen, offenbar eine bestimmte Rolle gespielt haben, ohne dass wir das im Einzelnen genau fassen können. Ja. Die entscheidende Entwicklung dann allerdings sozusagen, dass aus dieser zunächst wahrscheinlich relativ unbewussten oder unreflektierten Monolatrie ein religiöses Programm geworden ist, die setzte erst nach dem Ende oder mit dem Ende der Königreiche Israel und Juda ein. Da hat sich eine grundsätzliche religionsgeschichtliche Verschiebung ergeben, als man nämlich angefangen hat, nach dem Untergang, nach dem gewaltsamen Ende dieser beiden Reiche, programmatisch an dem Gott der gerade untergegangenen Königtümer festzuhalten und diesen Gott aber sozusagen neu zu kodieren und die Verehrung dieses Gottes auf eine völlig neue Grundlage zu stellen. Ne? Und in diesem Zusammenhang ist dann etwa sowas entstanden wie das berühmte erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, wo also festgelegt wird oder wo angeordnet wird, dass Israel nur den Gott Yahweh verehren soll und eben keine anderen Götter neben und anstelle von Yahweh. Und die Pointe dabei ist, das Ganze spielt sich jenseits der Königsherrschaft ab.
Und so entsteht dann auch das Judentum oder eine jüdische Identität, also durch den Untergang dieser Königreiche, und dann verstärkt man quasi den Glauben an das, was identitätsstiftend ist vielleicht?
Ganz genau. Also das ist sicherlich der erste wesentliche Impuls gewesen für die Entstehung dessen, was wir dann später als Judentum greifen können. Ne? Also dieser programmatische Impuls zu sagen, wir verehren den Gott Yahweh, wir halten an dem fest, und zwar jenseits einer eigenen Königsherrschaft, jenseits eines eigenen Königtums. Das heißt, die Verehrung dieses Gottes hat sich sozusagen von den, man könnte sagen, natürlich gewachsenen Bedingungen der Staatlichkeit abgekoppelt, ja, und daraus entsteht dann im Grunde eine völlig neue Form, das, was man in der Forschung klassisch als Religionsgemeinde bezeichnet. Ja, also eine Gemeinschaft von Leuten, die diesen Gott Yahweh verehren und die an ihm festhalten und die darüber ihre Identität begründen. Ne? Und jetzt ist es so, die Königtümer Israel und Juda sind aus politischen Gründen, außenpolitischen Gründen, in kriegerischen Zusammenhängen im 8. Jahrhundert vor Christus und im 6. Jahrhundert vor Christus untergegangen. Und damit setzt dieser Prozess, der einer Ausbildung einer neuen oder neuartigen religiösen Identität ein. Und dieser Prozess hat sich dann allerdings über einen wiederum jahrhundertelangen Zeitraum hin ereignet. Und ein Zeitraum, der wahrscheinlich bis tief in die hellenistische Zeit hineinreicht. Und man nimmt heute an, dass viele der alttestamentlichen Schriften erst in diesen Jahrhunderten entstanden sind und im Grunde widerspiegeln die vielen, vielen Einzelschritte, in denen sich die Identität des nachköniglichen Judentums immer deutlicher ausgeprägt und formiert hat. Historisch zu greifen, ist das Judentum im Grunde erst in der hellenistischen Zeit und auch da im Grunde erst so in der zweiten Hälfte der hellenistischen Zeit. Ne? Der wichtigste Fundzusammenhang dafür sind die Schriftrollen vom Toten Meer, ne? Die Funde aus Qumran, die ja sehr bekannt sind. Dort zeigt sich eine bestimmte, ja, sehr, sehr ausgebaute und in sich hochkomplexe Identität einer Religionsgemeinschaft, die man jetzt aus heutiger Sicht als eine Spielart des antiken Judentums bezeichnen kann. Ne? Also das ist sozusagen der Endpunkt, also nicht der Endpunkt der gesamten Entwicklung natürlich, aber sagen ein entscheidender Punkt, wo man dann sowas wie eine umfassende jüdische Identität auch textlich greifen kann. Die Geschichte der alttestamentlichen Literatur spielt sich im Grunde zwischen diesen Polen ab. Also sagen wir jetzt mal das früheisenzeitliche Königtum mit den ältesten Textzeugnissen auf der einen Seite und dann das antike Judentum, so wie wir es durch die Schriftrollen vom Toten Meer bezeugt finden, auf der anderen Seite. Ne? Und zwischen diesen beiden Polen ist eben dieser Prozess von, ich würde sagen, circa 800 Jahren, der sehr, sehr komplex und vielschichtig gewesen sein muss.
Und wann wird die letzte Version quasi der Psalmen, wenn wir auf die jetzt nochmal wiederkommen, dann festgeschrieben? Ist das, wenn die Tora entsteht, oder ist das erst später, also quasi die Version, die dann auch in die Bibel übergeht und die quasi heute immer noch ja, benutzt wird, gebetet wird und so weiter? Wann ist so der Cut, den man da machen kann?
Die Psalmen setzen im Ganzen sicherlich schon so eine bestimmte Form der Tora, also dieser grundlegenden fünf Bücher, die für die weitere jüdische Identität grundlegend geworden sind, voraus. Ne? Das kann man daran erkennen, dass in den jüngsten Psalmen mehrfach auf die Tora Bezug genommen wird. Ne? Also schon Psalm 1, der sicherlich zu den jüngeren, wahrscheinlich sogar jüngsten Psalmen gehört, spricht ganz ausdrücklich von der Liebe zur Tora und schlägt insofern dann auch eine Brücke hin zu bestimmten Aussagen, die man wiederum in der Tora selbst finden kann. Und das gilt auch für manche weitere Psalmen, die ausdrücklich über die Tora sprechen. Ne? Insofern sieht man da, also dass die Psalmen im Ganzen dann wahrscheinlich doch jünger sind als zumindest eine bestimmte Form der Tora, die für das antike Judentum grundlegend geworden ist.
Und was ist nun die Form dieser Psalmen? Also da geht es ja dann um die Anrufung von Jahwe und in ihrem Buch versuchen sie ja, oder versuchen das nicht, sondern machen das, dekonstruieren, wo welche Teile dieser Sprüche, dieser Gebete wahrscheinlich herkommen und gleichen es dann immer so ab. Also gehen sie auf also eine Spurensuche und sagen, diesen Ausdruck zum Beispiel, den kennt man aber auch aus Mesopotamien, also zum Beispiel irgendwo, wird zum Beispiel auch aufs Gilgamesch-Epos, sage ich jetzt nur, weil wir das in diesem Podcast schon hatten und besprochen haben, verwiesen. Also was kann man erstmal dazu sagen, wie sind so die Psalmen konstruiert? Was sind so die, das ist so der hauptsächliche Inhalt von diesen Gebeten?
Also ein entscheidender Bezugspunkt für unsere Rekonstruktion ist der Untergang des Königtums. Wir gehen ja davon aus, dass in den Psalmen Texte enthalten sind, die in der Urform oder in der Urgestalt, wie wir es in dem Buch nennen, noch aus dem Königtum stammen, die auf das Königtum zurückgehen, die in vielen Fällen sogar Gebete gewesen sind, die für den König verfasst worden sind, ne? Die also voraussetzen, dass der König derjenige ist, der diese Gebete spricht. In anderen dieser frühen Psalmen kommt der König vor und es wird sozusagen über die Inthronisation, die Thronbesteigung des Königs gesprochen, ne? Und das ist ganz deutlich, also das sind Texte, die einen rituellen Kontext gehabt haben, der irgendwie mit dem Königtum zusammenhängt. Ne? Und jetzt ist es allerdings so, sozusagen die Wasserscheide, die sich dann in den Psalmen selbst zeigt und die im Grunde auch für alle Texte, die wir heute in der Bibel finden, anzunehmen ist, ist der Übergang von der Königszeit zur nachköniglichen Zeit. Wie gesagt, das Königtum ist aus politischen Gründen untergegangen. Diese Königreiche wurden beendet, sie wurden erobert, die Hauptstädte wurden zerstört, die Bevölkerung wurden zum Teil verschleppt. Und damit hörte aber die Geschichte dieser Überlieferung nicht auf. Und auch offenbar viele Texte, die man im Königtum und an den Königshöfen verwendet hat, als Gebete, als Hymnen, als Ritualtexte, wurden in Gestalt der Psalmen weiter verwendet, weiter überliefert, zum Teil ergänzt, zum Teil etwas umgearbeitet und im Grunde auf die Zeit der nachköniglichen Epoche oder auf die Voraussetzungen der nachköniglichen Epoche hin angepasst. Ja. Und insofern ist genau dieser Übergang von der königszeitlichen Überlieferung hin zur nachkönigszeitlichen Form der Texte, das, was man also unserer Meinung nach jedenfalls in sehr vielen Texten entdecken kann. Ne? Es gibt einzelne Texte, die wahrscheinlich im Ganzen mehr oder weniger aus der Königszeit stammen. Das sind aber relativ wenige nur. Die meisten sind dann nach dem Ende des Königtums in der einen oder anderen Weise umgearbeitet worden, ergänzt worden, man hat neue Gedanken hinzugefügt und man hat sozusagen Textbausteine hinzugefügt, in denen sich die Identität dieser neuartigen Religionsgemeinschaft widerspiegelt, ja, die dann eben später in der hellenistischen Zeit in das antike Judentum mündet.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden.
ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Wie hat man das gemacht? Also was hat man übernommen aus den alten Psalmen? Was wurde hinzugefügt? Gab es Dinge, die man gestrichen hat, weil sie einfach nicht mehr gepasst haben?
Also man hat sicherlich nicht alles weiter überliefert. Ne? Das ist vollkommen richtig, Ihre Vermutung. Wenn man jetzt allein an diesen grundlegenden Maßstab denkt, des ersten Gebots, wo Jahwe zu den Israeliten sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ist es sicherlich so, dass viele oder manche Texte, die sich jetzt auf andere Gottheiten bezogen haben, man schlicht nicht weiter überliefert hat. Ne? Oder auch zum Beispiel Texte, die sich in irgendeiner Form auf magische Praktiken bezogen haben. Ne? Mhm. Also zum Beispiel dieser große Komplex dessen, was man in der Altorientalistik als Beschwörungsliteratur bezeichnet. Ne? Das muss es im alten Israel auch gegeben haben. Das wurde aber großenteils nicht weiter überliefert oder ist nur in bestimmten Resten in Erhaltung geblieben. Also das war sicherlich ein wichtiger oder ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Es ist dann auch so, wenn man jetzt die Psalmen vergleicht mit der Gebetsliteratur etwa des alten Mesopotamien. Da gibt es ja auch mittlerweile etliche Texte, Gebete, die in der Substanz zum Teil erstaunlich ähnlich lauten wie die Psalmen. In der Regel sind dort allerdings die Gebete verknüpft mit bestimmten Ritualanweisungen. Ne? Mhm. Da wird dann gesagt, was man machen soll vor dem Gebet und welche Rituale man durchführen soll, nachdem man das Gebet gesprochen hat, ne? Und in welchem Setting das Ganze stattfinden soll, also jetzt etwa in der Nacht auf dem Dach des Hauses, im Angesicht des Sternenhimmels, verbunden mit bestimmten Opfern, Opfergaben an die Götter und dergleichen. In den Psalmen haben wir solche Ritualanweisungen überhaupt nicht. Ne? Sie hat es aber höchstwahrscheinlich auch hier gegeben. Ne? Beziehungsweise wir können davon ausgehen, dass die ältesten Psalmen in Rituale eingebettet waren, wo man einfach wusste, was man da sozusagen begleitend tun muss. Ne? All diese Informationen sind uns verloren gegangen. Und wenn man da schriftliche Anweisungen hatte, dann hat man diese schriftlichen Ritualanweisungen später sicherlich weggelassen und nicht mehr weiter überliefert, weil die für die spätere Verwendung der Texte einfach keine Bedeutung mehr hatten.
Wieso nicht?
Ja, ganz genau wissen wir das nicht. Also meine Vermutung geht da sehr stark in die Richtung, dass das Ganze eben doch mit dem höfischen Kontext und dem höfischen Milieu zu tun hatte. Ne? Denn die Rituale, die wir jetzt etwa im Zusammenhang mit den Königspsalmen annehmen können, standen ja mit dem tatsächlichen Königtum in Verbindung. Ne? Kurz gesagt oder relativ schlicht gesagt, man brauchte einen König, um das Ritual durchzuführen. In dem Moment, wo es keinen König mehr gab, wo es keine Könige mehr gab, ne, war es einfach nicht mehr möglich, dieses Ritual durchzuführen. Und entsprechendes galt wohl auch für bestimmte Gebetskontexte. Ne? Also wir haben in dem Buch ja auch einige Psalmen rekonstruiert, die es sich auf bestimmte Rituale an den Heiligtümern bezogen haben, ne, wo es zum Teil dann auch um sowas geht wie das kultische Gerichtsverfahren, also dass die Gottheit einen jemanden, der also fälschlich angeklagt wird, dass die Gottheit diesen fälschlich Angeklagten freispricht durch ein bestimmtes Orakel, ne? Und in dem Moment, wo das Königtum untergeht, kann man auch damit rechnen, dass diese alten Kultpraktiken, ja, die man für solche Orakel auch brauchte, einfach abgerissen sind, ne? Das heißt, man wusste dann später nicht mehr, wie man jetzt hier zu einem solchen Orakelbescheid kommt. Und auf der anderen Seite hat dann auch die spätere theologische Entwicklung sozusagen die Dinge so verschoben, dass man gesagt hat, ja, wir brauchen eigentlich solche Orakel gar nicht mehr, sondern wir haben ja jetzt die Tora, wir haben die Gebote und die legen fest, ob jemand das Rechte getan hat oder ob er sozusagen in den Augen der Gottheit ein Übeltäter ist.
Kann man das thematisch aufschlüsseln oder kategorisieren, worum es denn aber hauptsächlich in den Psalmen geht, beziehungsweise warum man diese Gebete spricht, was man sich davon erhofft? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, was man vielleicht liegen lassen hat, was man nicht mitgenommen hat, vielleicht Gebete an andere Götter oder diese Ritualhinweise, aber was macht den Kern aus, den man mitgenommen hat?
Ja, der Kern, den man mitgenommen hat, war vor allem die klare Ausrichtung auf den einen Gott Yahweh, ja, die Beziehung, in die hier die Sprecher der Texte, oder man könnte auch sagen, das betende Ich, ja, der Beter zu dem Gott Yahweh gestellt werden, ne? Also wie richtet sich jemand, der einen Psalm spricht, auf den Gott Yahweh aus. Ja. Und hier war es ganz offensichtlich so, dass man doch viele Gedanken, die in den frühen Texten enthalten sind, für so wertvoll und so wichtig und grundlegend und im Grunde zeitlos gehalten hat, dass man diese Aussagen festgehalten und weiter tradiert hat. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist hier etwa die Aussage, dass Jahwe als göttlicher König verstanden wird. Das ist ein Motiv, das einfach eine ganz klare altorientalische Vorgeschichte hat. Also die Vorstellung göttlicher Könige finden wir überall im alten Orient, sowohl im alten Ägypten als auch im alten Mesopotamien und bei den anderen Nachbarkulturen. Und insofern war der frühe Yahweh natürlich als ein göttlicher König verehrt. Und diese Vorstellung war aber offensichtlich so grundlegend und so wichtig, dass man sie festgehalten hat. Und dass man mit ihr auch nach dem Ende des politischen Königtums weiterleben konnte. Und das hatte dort dann auch vielleicht so einen gewissen politischen Subtext, dass man gesagt hat, okay, wir stehen jetzt unter der Fremdherrschaft der persischen Großkönige. Ne? Später kamen dann die hellenistischen Könige, die Ptolemäer und die Seleukiden. Ne? Und
Ein ständiger Herrschaftswechsel
ein
in der
ständiger
Reaktion, ja.
Herrschaftswechsel. Man hat sozusagen, man wird von fremden Mächten beherrscht. Und das ist aber gar nicht das Entscheidende, sondern unser eigentlicher Herrscher
Ah.
ist unser Gott, der sozusagen im Himmel thront, ja, und dem gehören wir an. Und der ist im Grunde den jetzigen Fremdherrschern 100-mal überlegen. Ne? Und das war sozusagen ein Gedanke, der es eben ermöglicht hat, an diesen sehr, sehr alten Texten über Jahwe als König auch viele Jahrhunderte später festzuhalten und diesen Gedanken immer noch einen Sinn zu, aus diesen Gedanken einen Sinn zu gewinnen. Ne? Ein weiterer Aspekt, der sich damit verbindet, ist, dass der Beter, der die Psalmen spricht, durch den Text der Psalmen in die Rolle des Königs, und zwar des irdischen Königs, des menschlichen Königs hineinschlüpft. Das hängt einfach damit zusammen, dass die ältesten Psalmen, wie gesagt, Gebete waren, die für die Könige verfasst wurden. Ne? Und jetzt lesen wir diese Gebete in unserer Bibel und schon in den Jahrhunderten der nachköniglichen Zeit hat man diese Gebete weiter verwendet und hat sie weiter gesprochen, sicherlich mit der Tendenz, dass diejenigen, die die Gebete sprechen, im Grunde in die Rolle der einstigen Könige hinein geschlüpft sind, ne? Und so sprechen, wie einst der König gesprochen hat. Das heißt, im Verhältnis zu der Gottheit Yahweh erhält der einzelne Mensch durch diese Gebete eine königliche Würde. Das ist ein Prozess, den wir im Alten Testament auch an anderen Stellen entdecken können. Man kann da geradezu von einer Art Demokratisierung der Königswürde sprechen, ne? Und ich halte das sogar für eine der traditionsgeschichtlichen Wurzeln des Gedankens der allgemeinen Menschenwürde, ne? Weil es hier letztlich darum geht, dass der Mensch sozusagen als Einzelwesen, ja, und zwar auch Mann und Frau, ja, also ohne, also völlig unabhängig von irgendwelchen gesellschaftlichen Vorgaben und Hierarchien, im Gegenüber zu der Gottheit Yahweh wird der Einzelne zum Subjekt und erhält eine Würde, die, wie gesagt, traditionsgeschichtlich die Würde des Königs ist. Aber jetzt eben ist es die Würde sozusagen des Einzelnen im Gegenüber zu seinem Gott.
Ah, interessant, weil woran ich ein bisschen erinnert war, ist dieses, das man wahrscheinlich kennt noch, wenn man früher Religionsunterricht christlichen hatte und dann oder in der Kirche war und dann ging es um alttestamentliche Psalmen und dann wirkten manche auf Kinder so bizarr, ne, weil das Alte Testament natürlich einen viel brutaleren Gott hat als das Neue. Und in den Psalmen haben wir ja auch sowas, ich weiß nicht mehr, was der genaue Wortlaut ist, aber bitte hilf mir, die Kiefer meiner Feinde zu zertrümmern oder so. Und das ergibt natürlich aus dem Munde eines Königs irgendwie mehr Sinn, als wenn ein Bauer oder eine Bäuerin oder so das betet. Und deswegen frage ich mich gerade, ob das auch so eine gewisse Art der Metaphorik eigentlich auch dann ist, die das auf einmal annimmt, wenn das nicht mehr, weil die Menschen sind ja keine Könige und Königinnen, die das sprechen, aber sie sprechen es so, als seien sie welche dann, ja.
Ganz genau, ganz genau. Ne? Und das sind tatsächlich Motive, die aus diesem Kontext am besten zu verstehen sind. Ne? Natürlich gibt es da dann zum Teil auch sehr drastische Aussagen darüber, dass Gott doch die Feinde des Beters oder die Feinde der Beter und dann später vor allem auch die Feinde der Gerechten bestrafen möge, also dass er deren Arme zerbrechen möge oder dass er die Zähne der Frevler zerschmettern möge und dergleichen. Das sind Aussagen, die allerdings, wenn man sich den altorientalischen Traditionshintergrund anschaut, sozusagen wirklich gar nichts Außergewöhnliches sind, sondern diese Aussagen stammen tatsächlich in der Regel aus dem politischen Kontext. Man könnte sagen, die sind in irgendeiner Weise immer verwurzelt und verankert in der politischen Rhetorik der damaligen Zeit, ne? Und sie sind halt dann zum Teil weiter tradiert worden über das Ende des Königtums hinaus und wurden da dann halt zum Teil auch einfach in der Gebetssprache der einzelnen Frommen im Grunde weiterverwendet, ja, ohne dass man sich jetzt da vorstellen muss, dass die einzelnen Frommen jetzt selbst nun in dem Sinne sozusagen gewalttätig geworden sind, ne? Ich meine, dieses Erbe gibt es durchaus auch, das ist im Alten Testament durchaus auch angelegt, dass man natürlich sozusagen zum Teil dann die Texte auch heranziehen kann zur Legitimation religiös begründeter Gewalt, ne? Aber das ist ja eine Tradition, die nun verschiedene Religionen betrifft und keineswegs jetzt spezifisch auf das Alte Testament nur bezogen ist, ne? Also ich halte es auch eher für ein Missverständnis, dass der Gott des Alten Testaments oder dass der Gott des Neuen Testaments irgendwie insgesamt friedfertiger wäre als der Gott des Alten Testaments. Das stimmt meines Erachtens nicht. Man findet im Neuen Testament auch sehr grausame Aussagen über Gott.
Was wären denn noch vielleicht andere, jetzt sind wir ja schon fast am Ende der Folge hier angekommen, interessante Aspekte vielleicht der Psalmen, wo Sie vielleicht auch sagen würden, so ein bisschen wie das bei der Idee der Menschenwürde ist, interessant, da findet sich eigentlich schon sehr früh eine vielleicht moderne oder aktuelle Idee oder eine antike Idee wird heute anders umgedeutet oder so. Haben Sie vielleicht noch so ein Beispiel oder vielleicht für einen Psalm, den Sie besonders spannend finden?
Also ein wichtiger Gesichtspunkt der für das Alte Testament im Ganzen eine große Bedeutung hat und der auch für die Geschichte der Psalmen sehr, sehr wichtig ist, ist die Vorstellung des Gottesvolkes. Ja, das ist die Vorstellung, dass der Gott Jahwe sich ein Volk erwählt hat und dass er mit diesem Volk einen bestimmten Bund geschlossen hat und dann das Volk aus der Sklaverei in Ägypten gerettet hat und seither sozusagen mit diesem Volk in einer bestimmten, besonders engen Beziehung steht. Das ist eine sehr, sehr vielschichtige Vorstellung, die traditionsgeschichtlich ebenfalls an bestimmte Aussagen der einst politischen Rhetorik anknüpft.
Ja.
Also dieser Gedanke des Bundes, ja, kommt aus dem politischen Kontext. Ein Bund war im Grunde ein Vertrag, in der Regel zwischen einem Großkönig und einem Vasallen, ja. Und das Ziel solcher Verträge, die dann auch durch Eide abgesichert wurden, war die Treue und die Loyalität des Untergebenen zu dem Großkönig, ne? Und jetzt ist es so, dass der Gedanke des Gottesvolkes im Grunde besagt, es gibt eben dieses erwählte Volk und das ist nun verpflichtet, seinem Gott, Jahwe, die Treue zu halten. Und was heißt das, die Treue zu halten? Es heißt, keine anderen Götter zu verehren. Ne? So, und diese Konzeption, die im Alten Testament sehr, sehr breit entfaltet wurde, klingt tatsächlich auch in den Psalmen an manchen Stellen an. Ne? Und da sind es immer spätere Zusätze zu den älteren Texten. Also man findet das zum Beispiel schon in Psalm 3, da heißt es am Ende, dein Segen komme über dein Volk. Ja? Und das Ganze nach den sehr scheinbar brutalen Aussagen, ne? Du zerschlägst all meinen Feinden die Kinnlade, darauf hatten sie ja gerade angespielt, du zerschmetterst die Zähne der Frevler, die, wie gesagt, auch traditionsgeschichtlich in dem Königtum verwurzelt sind, ne, und die da sozusagen auch einen bestimmten militärischen Kontext ursprünglich hatten. Und dann kommt sozusagen ein zusätzlicher Gedanke ganz am Ende des Psalms. Da heißt es, bei Jahwe ist die Rettung, dein Segen komme über dein Volk. Also Jahwes Segen soll über sein erwähltes Volk kommen und hier gewinnt man geradezu den Eindruck, dass dieses Gottesvolk gewissermaßen an die Stelle des einstigen Königs tritt. Ja? Und man kann sich jetzt natürlich fragen, wer oder was ist denn das Gottesvolk in dieser Zeit? Es ist wahrscheinlich einfach die Gemeinschaft der Jahwe-Verehrer. Also es ist sozusagen die Gruppe von Menschen, die an diesem Gott Jahwe festgehalten haben. Ja? Und die sich nun dadurch definieren, dass sie diesem Gott die Treue halten. Ne? Und der Psalm, der im Kern eindeutig auf den König ursprünglich bezogen war, der wird nun zu einem Gebet im Kontext, im Rahmen der Gemeinschaft der nachköniglichen Jahwe-Verehrer. Und es wird dann eben mit dem letzten Satz gesagt oder gewünscht, dass Jahwes Segen über das Gottesvolk kommen möge. Ne? Und man könnte es vielleicht dann auch so formulieren, dass die Beziehung des königlichen Beters zu seinem Gott Jahwe hier übertragen wird und nochmal demokratisiert wird für die Gemeinschaft der Jahwe-Verehrer. Und da ist vor allem die besondere Pointe, die ja politisch vollkommen machtlos gewesen sind. Ja, diese Gemeinschaft der Jahwe-Verehrer, die sich diesen Text angeeignet hat, die waren politisch völlig machtlos. Die haben keinerlei politische Machtmittel gehabt. Es war eine reine Religionsgemeinschaft. Und dennoch hat diese Religionsgemeinschaft aber die Umbrüche der Zeiten und auch diese wirklich vielen und niederschmetternden Fremdherrschaften überlebt, ja. Also man hat sozusagen dadurch ein Mittel gefunden, um ja im Grunde Resilienz zu entwickeln, wie man heute sagt, ja, um gewissermaßen auch Widerstandskraft zu entwickeln gegenüber den äußeren Umständen. Ja. Man wünscht sich, dass Jahwe Segen über sein Volk kommen möge, und zwar über sein Volk, selbst wenn dieses Volk vollkommen politisch machtlos ist, wehrlos ist und sich sozusagen auch nicht zur Wehr setzen kann gegen die brutalen Ereignisse der Gegenwart. Und irgendwie bringen diese Texte dann eben im Ganzen zum Ausdruck, dass die Identität dieser Gruppe geblieben ist und dass diese Identität der Jahwe-Verehrer nicht untergegangen ist. Ne? Und das ist dann auch ja ein ganz faszinierender Aspekt, der sich in der Lektüre der Psalmen zeigt.
Ja, sehr spannend. Also das erinnert mich einerseits an Diaspora-Gesellschaften heute, die das ja manchmal haben, so eine quasi noch stärkere Identifikation mit der Herkunft, wo das dann weiterlebt. Und natürlich wird mir jetzt auch so ein bisschen klar, warum Friedrich Nietzsche in der Genealogie der Moral, auch wenn das jetzt viel zu weit führen würde, aber da geht es ja auch um die quasi Erfindung der Moral aus so einer Position der Schwäche eigentlich, ne? Also dass das so in der eigenen Denken weiterlebt. Also sehr, sehr spannend, was würden Sie denn sagen, wenn sich jemand noch für diese Zeit mehr, in denen diese frühen Psalmen entstanden sind, interessiert? Neben Ihrem Buch, haben Sie noch Lektüreempfehlungen oder so, womit man sich beschäftigen könnte? Schaut man einfach rein ins Alte Testament als erstes oder was würden Sie sagen?
Also sicherlich ist die Lektüre der alttestamentlichen Texte selbst immer sehr, also ganz grundlegend, ne? Und das ist ja einer der wichtigsten Bezugspunkte, um da auch ein Verständnis für die Zusammenhänge zu gewinnen. Ich kann empfehlen, zum einen das Büchlein meines akademischen Lehrers und Co-Autors Christoph Levin, das Alte Testament in der kleinen sogenannten Beck'schen Reihe. Das sind diese kleinen Bände,
Ja, ganz toll, ja.
die man oft ja auch schon in der Bahnhofsbuchhandlung findet. Da hat man sozusagen einen Überblick über das gesamte Alte Testament, der sehr gut geschrieben ist und sehr informativ eigentlich die wichtigsten Texte erläutert. Und zum Zweiten könnte ich vielleicht noch verweisen auf das Buch meines Göttinger alttestamentlichen Kollegen Reinhard Kratz mit dem Titel Biblisches und historisches Israel. Reinhard Kratz, Biblisches und historisches Israel, das ist ein kleines Büchlein, sehr knapp und konzise geschrieben.
Weil man
Ja.
sich viel über Israel hat aus der Bibel oder aus der Tora und dem Alten Testament ursprünglich, hat man
Ganz
viel
genau.
daraus abgeleitet und heutzutage kommen aber immer mehr andere Quellen dazu und man kann das jetzt
Richtig.
abgleichen.
Man kann halt dann vor allem auch sehen, dass das historische Israel doch ein ganz anderes Gesicht gehabt hat als das biblische Israel. Und da geht er dann natürlich vor allem der Frage nach, wie das Bild des biblischen Israel überhaupt entstanden ist. Ne? Und das ist natürlich, das haben Sie ja jetzt auch gemerkt, eine Frage, die im Hintergrund unseres Buches hier über die Psalmen steht. Und das ist auch eine Frage, die für meine Arbeit ganz grundlegend ist.
Ja, Herr Müller, dann kann ich mich nur sehr bei Ihnen bedanken, dass wir hier im Sauseschritt durch dieses riesige Thema gegangen sind und natürlich nochmal an die Hörerinnen und Hörer eine große Empfehlung für Ihr Buch. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gern.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.